Ja, nächstes Jahr soll wieder die Fackel entzündet und um Gold, Silber und Bronze in verschiedenen Sportarten gekämpft werden. Es geht dabei um die Olympischen Winterspiele. Diese sollen ja nächstes Jahr 2022 in China stattfinden. Und damit gesellt sich Olympia so ein bisschen zur Fußball-WM in Katar, denn beide Sportveranstaltungen werden extrem viel kritisiert und das auch aus gutem Grund. Denn verschiedene Menschenrechtsorganisationen kritisieren aktiv auch die chinesische Regierung. Dabei geht es vor allem um Folter, Einschränkung der Pressefreiheit und die Unterdrückung mehrerer Minderheiten im Land, wie zum Beispiel die muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang. Also ja, alles dabei quasi. Und die Kritik an der chinesischen Regierung ist nicht gerade neu, denn sie wird immer wieder geäußert und die Menschenrechtsverletzungen waren auch damals schon bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2008 an China ein Thema. Und damals stand eben besonders die Unterdrückung der Tibeter durch die chinesische Regierung im Vordergrund. Nun sollen die Spiele wieder in China stattfinden und Teile der internationalen Gemeinschaft haben darauf reagiert. Die USA, Australien und mehrere andere Länder haben einen diplomatischen Boykott angekündigt. Das heißt, dass keine RegierungsvertreterInnen zu den Spielen nach China anreisen sollen. Die AthletInnen sollen allerdings weiter teilnehmen. Und über diesen Boykott und die Menschenrechtssituation in China möchte ich jetzt mit Hanno Schädler sprechen. Der ist bei der Gesellschaft für bedrohte Völker aktiv. Guten Morgen, Herr Schädler.
Guten Morgen.
Ich würde mal einsteigen damit, ob Sie vielleicht einen kurzen Überblick geben könnten über die Situation bezüglich der Menschenrechte in China aktuell. Wie schätzen Sie das ein?
Es wurde ja schon gesagt, 2008 hat die chinesische Regierung damals die Sommerspiele ausgerichtet. Und damals war die Menschenrechtssituation schwierig. Es gab die systematische Unterdrückung der Tibeter, der Uiguren, Christen, Falun Gong-Anhänger. Und seitdem hat sich die Lage nochmal deutlich verschlechtert. Also das, was die chinesische Regierung mit den Uiguren in der Provinz Xinjiang, die Uiguren selber sagen dazu Ostturkestan, macht, kann man wirklich als Völkermord bezeichnen. Das heißt, es wird aktiv versucht, die Zahl der dort lebenden Uiguren zu reduzieren. Reduzieren ist natürlich ein krasser Euphemismus in dem Kontext. In Tibet trennt die chinesische Regierung massenhaft Kinder von ihren Familien und steckt sie in Staatsinternate, wo sie nur noch Chinesisch lernen und nicht mehr Tibetisch. Obwohl die chinesische Verfassung vorsieht, dass man, wenn man Angehöriger einer sogenannten Minderheit ist, dass man dann Anspruch darauf hat, seine Sprache weiterhin gelehrt bekommen zu können. Die chinesische Regierung unterdrückt Christen, reißt Kreuze von Kirchen ab, bedroht Taiwan, hat in Hongkong den Rechtsstaat ausgehebelt in den letzten beiden Jahren, obwohl Millionen Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen sind. Also die Lage hat sich in allen Bereichen verschlechtert.
Das heißt also, Sie würden auch sagen, dass der Druck, der damals 2008 auf China ausgeübt wurde, nicht wirklich etwas daran getan hat, dass sich die Menschenrechtssituation im Land verbessert?
Absolut. Also die chinesische Regierung hat damals noch, in den Jahren vor den Spielen 2008, hat sie gesagt, ja, die Olympischen Spiele, die werden uns dabei helfen, die Menschenrechtssituation im Land zu verbessern. Und passiert ist das, was viele Menschenrechtsorganisationen vorher befürchtet haben. Im Zuge der Olympischen Spiele damals, 2008, wurden Menschenrechtler unter Hausarrest gestellt. Leute, die protestieren wollten, wurden inhaftiert. Einige sind dann auch noch in Haft gestorben. Es gab Proteste in Tibet, die gewaltsam unterdrückt wurden. Und diese Hoffnung, die damals auch der damalige, da war er noch Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes und er ist jetzt IOC-Präsident Thomas Bach geäußert haben, das heißt, die Spiele werden helfen, die Menschenrechtslage zu verbessern. Das hat damals schon nicht funktioniert und dieses Mal sagt die chinesische Regierung gar nichts darüber, dass sich die Lage der Menschenrechte durch die Spiele verbessern wird. Das heißt, sie haben gemerkt, 2008 sind sie durchgekommen mit der Unterdrückung, auch während der Spiele. Die Kritik von außen war zu gering, als dass die chinesische Regierung sich jetzt beeindrucken lassen müssen. Und deswegen ist es umso fataler, dass jetzt wieder die Spiele ausgetragen werden.
Genau, da kommen Sie auch direkt zum nächsten Punkt. Die Spiele sollen ja wieder in China stattfinden. Was sehen Sie denn genau für Problematiken, gerade an dieser Vergabe? Also haben Sie vielleicht das Gefühl, dass sich durch die Ausrichtung der Spiele bestimmte Dinge noch weiter verschlechtern könnten?
Also was die chinesische Regierung in den letzten Jahren versucht hat, ist zu vertuschen, was sie an Verbrechen, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel der Uiguren, begehen. Die uigurische Frauen werden zwangssterilisiert, über 1 Million Uiguren aber auch Kasachen und Kirgisen sind in Umerziehungslager gekommen. Sie müssen Zwangsarbeit leisten. Sie dürfen ihre Sprache nicht mehr sprechen. Ihre Kinder werden auch in Internate gesteckt. Und deswegen kann man es wirklich als Völkermord bezeichnen, was die chinesische Regierung in dieser Region betreibt. Und die Spiele werden der chinesischen Regierung dazu dienen, ein sehr geschöntes Bild der Wirklichkeit in China zu präsentieren. Also es wird dann viel von Harmonie, von Völkerfreundschaft, von Solidarität, von Zusammenkommen durch den Sport gesprochen. Und gleichzeitig kritisiert die chinesische Regierung, dass Organisationen wie unsere, aber auch viele andere die Spiele politisieren würden. Obwohl sie selber diese Spiele politisch nutzen, wie auch 2008, um immer ein geschöntes Bild der Realitäten zu präsentieren.
Da sieht man ja vielleicht auch eine Parallele zu der Fußballweltmeisterschaft in Katar, dass eben die Gefahr des Sportswashing sozusagen besteht, also eine geschönte Version der Realität über das Turnier darstellen in die Welt hinaus. Die USA haben ja jetzt verkündet, dass sie die Winterspiele diplomatisch boykottieren werden. Das bedeutet, es werden keine BotschafterInnen oder andere Regierungsbeamte vor Ort sein. Und die AthletInnen, wie schon erwähnt, sollen trotzdem antreten. Und diesem Beispiel sind daraufhin auch Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland gefolgt. Was glauben Sie denn, bewirkt so ein rein diplomatischer Boykott?
Auf der einen Seite ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir machen nicht bei jeder Schweinerei mit. Vor allen Dingen wissend, dass die chinesische Regierung eben Propagandaspiele veranstaltet. Deswegen hängt es davon ab, ob es ein wirksames Zeichen ist, auch davon ab, ob sich andere Länder anschließen. Und jetzt gibt es ja auch in Europa und auch in Deutschland die Debatte, ob Deutschland sich zum diplomatischen Boykott anschließen soll. Und aus unserer Sicht ist es sozusagen das Mindeste, dass Deutschland aber möglichst in Abstimmung mit anderen EU-Partnern keine Vertreter, Vertreterinnen nach Peking schickt zur Eröffnung der Spiele. Man muss natürlich trotzdem sehen, dass ein vollständiger Boykott der Spiele, also auch die Ankündigung, keine Athleten und Athletinnen hinzuschicken, noch wichtiger wäre. Das ist aber politisch nicht gewollt. Das ist auch von der deutschen Regierung nicht gewollt, auch nicht von der neuen deutschen Regierung. Aber an sich wäre es das richtige Zeichen, diese Spiele komplett zu boykottieren. Mir ist bewusst, dass das nicht möglich sein wird, beziehungsweise dass es nicht der politische Wille auch unseres Landes ist. Aber es wäre ein noch wichtigerer Schritt als der diplomatische Boykott. Aber in diesen schwierigen Umständen wäre der diplomatische Boykott das Mindeste und deswegen ist er trotzdem wichtig.
Inwiefern sehen Sie denn, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, Athletinnen und Athleten nicht zu den Spielen zu schicken, wäre noch das stärkere Zeichen? Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Aber inwiefern sehen Sie denn da auch vielleicht Verantwortung innerhalb der Sportverbände, also oder auch konkret bei Athletinnen und Athleten? Weil es gibt ja schon auch ProfisportlerInnen, die sich häufig zu solchen Themen äußern, die auch sehr aktiv sich gegen autoritäre Regime stellen. Da fällt mir ein Basketballspieler aus den USA ein, Enes Kanter, der eben viel auch vor allem so im Streit sozusagen mit Erdogan beispielsweise ist. Inwiefern sehen Sie da auch Verantwortung bei den AthletInnen?
Also zunächst liegt die Verantwortung tatsächlich, wie Sie auch angesprochen haben, auch für mich eher bei den Sportverbänden. Es ist für einzelne Athletinnen und Athleten schwierig, in einer unklaren Situation auch nicht zu wissen, wie zum Beispiel die chinesische Regierung auf einen Protest reagieren wird, sich vorher zu überlegen, konzentriere ich mich auf meine sportliche Leistung oder nehme ich in Kauf, dass ich auch eventuell verhaftet werde, weil ich in China gegen die Verfolgung der Uiguren protestiere. Deswegen ist es wichtig, dass die Sportverbände, die ja auch teilweise aus PolitikerInnen bestehen, dass die sich positionieren und dass die den Athleten diese Entscheidung abnehmen. Deswegen wäre meine eigentliche Bitte auch zukünftig solche Veranstaltungen tatsächlich zu boykottieren, beziehungsweise sich auch in der deutschen Außenpolitik dafür einzusetzen, dass das Internationale Olympische Komitee, das seinerseits gar keine Kritik an China übt, eben an solche Staaten diese Spiele nicht mehr vergibt. Denn so werden einzelne Athleten in die schwierige Lage gebracht, wissend, dass da in China schlimme Dinge passieren und gleichzeitig nicht wissend, was passieren wird, wenn sie protestieren. Deswegen sollten die Sportverbände, die sollten sich aus dem Fenster lehnen. Der Deutsche Olympische Sportbund sollte sich aus dem Fenster lehnen. Wenn der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes in China sein wird, das wird er sein, dann sollte er sich in jedem Interview ganz klar positionieren zur Menschenrechtslage und nicht wischiwaschi, sondern sagen, ich bin gegen Lager für Uiguren, ich bin gegen Zwangssterilisierung. Das nimmt den Sportlern, den einzelnen Sportlern und Sportlerinnen ein bisschen Verantwortung. Diese Verantwortung, wenn sie quasi abgewälzt wird auf die individuellen Sportlerinnen und Sportler, dann ist es ganz schwierig. Und dann kann ich sozusagen persönlich immer nur appellieren, überlegt euch selber, was ihr sagt, was ihr macht. Es ist natürlich wichtig, Zeichen zu setzen. Das Beispiel Enes Kanter wurde gerade genannt. Es gibt andere interessante Beispiele, zum Beispiel amerikanischen Basketballspieler LeBron James, der sich sehr, sehr stark gegen den strukturellen Rassismus, den es in den USA noch gibt, positioniert. Colin Kaepernick, der Footballspieler, der immer kniet oder gekniet hat. Sportler sind ja auch Teil der Gesellschaft. Und deswegen haben sie auch eine individuelle Verantwortung, wie wir alle. Aber um nochmal zu meinem Punkt vom Anfang zurückzukommen, es wäre wichtig, dass die Sportverbände sich positionieren, damit der und die Einzelne nicht so vor dieser krassen Entscheidung steht. Denn in diesem Moment weiß niemand ganz genau, was passiert, wenn ein einzelner Sportler oder einzelne Sportlerin protestieren sollte. Also es gibt die Leute, die sagen, das ist total ungefährlich, die chinesische Regierung will ja keinen Skandal provozieren, das heißt, die lassen es einfach freilaufen. Aber wer weiß, die chinesische Regierung muss sich auch gegenüber einer zunehmend nationalistischen Bevölkerung, den Nationalismus hat sie natürlich selber angefacht, irgendwie rechtfertigen. Und wenn dann ein Sportler aus Sicht eines Teils der Bevölkerung die chinesische Regierung und damit das Land China schlecht macht, dann kann es auch sein, dass die gezwungen sind, politisch zu handeln oder sich gezwungen fühlen.
Da würde mich jetzt noch Ihr Ausblick interessieren. Sie haben ja gerade gesagt, von der Regierung erwarten Sie nicht wirklich viel, da das eben nicht im politischen Interesse steht. Wie schätzen Sie das denn gerade bei diesen Sportverbänden ein? Also weil vom IOC, von diesem Olympiakomitee, wie Sie auch angesprochen haben, hat man sich ja vielleicht auch mehr erwartet, dann aber sehr wenig bekommen. Was glauben Sie, wie ist das bei den VertreterInnen der Sportverbände, die vor Ort sein werden?
Es ist so ein bisschen so, dass ich in diesem Kontext von Olympia, in dieser Debatte, wie man mit den Olympischen Spielen umgehen soll, die einzelnen Akteure die Bälle zuspielen. Die Sponsoren sagen, unser Ansprechpartner ist nicht das jeweilige Land, das die Spiele ausrichtet, sondern das Internationale Olympische Komitee. Das Olympische Komitee sagt, wir sind nicht dazu da, Politik zu machen. Die Spiele sollen sozusagen frei von Politik sein. Sport und Politik müssen getrennt werden. Was natürlich angesichts des Völkermordes gerade an den Uiguren lächerlich und absurd und auch wirklich beschämend ist. Und dann gibt es noch den Deutschen Olympischen Sportbund und der sollte sich natürlich in Abwesenheit der politischen Führung durch das IOC dementsprechend positionieren. Und der sollte ganz eindeutig klar machen, nicht wischiwaschi, wir stehen für Menschenrechte, sondern wir kritisieren A, B, C. Es gibt genug Dinge, die man ganz konkret kritisieren kann. Das wäre halt wichtig. Das IOC ist leider eine Organisation, die sich selber als kleine Organisation bezeichnet. Eine milliardenschwere Organisation ist tatsächlich, die davon lebt, dass sie Sponsorenverträge hat, dass sie Fernsehrechte in Milliardenhöhe vergibt. Also eine sehr mächtige Institution auch. Und gleichzeitig wird immer so getan, als würden Sport und Politik getrennt. Wenn ich noch ein Beispiel nennen darf für das, was das IOC so macht. Das IOC hat in den letzten Tagen auf Twitter, der Tweet wurde dann schnell gelöscht, ein Bild gezeigt von einem Nazi-Künstler, der die Grafik zu den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen 1936 gemacht hat. Darauf sieht man einen Sportler, der einen Hitlergruß macht. Man sieht die Hand nicht, aber es ist ganz eindeutig, dass es ein Hitlergruß ist. Und das IOC retweetet das und sagt, guckt euch mal die schöne Grafik an. Nach ein paar Stunden wurde es dann wieder gelöscht, aber das IOC hat eine lange Geschichte von Rassismus, von einer fehlgeleiteten Vorstellung, dass Sport unpolitisch ist. Und diese Institution wäre gut, wenn sie reformiert würde, beziehungsweise wenn sie abgeschafft würde. Diese ganzen Sportveranstaltungen, mit denen sie Staaten wie China oder Katar ein schöneres Image geben, dafür viel Geld in die Hand nehmen. Die hinterlassen bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern das Bild, dass in diesen Staaten es doch eigentlich ganz schön ist und guckt euch doch mal diese schönen Sportfeste an. Aber es wird natürlich dann auch zu wenig berichtet, weil ja auch die Berichterstattung sehr eingeschränkt ist, auch dieses Mal, über die Umerziehungslager, über die Zwangssterilisierung, über all das, was in China sonst noch so passiert.
China reagiert ja sehr aggressiv auf den diplomatischen Boykott, wie es auch sonst bei Kritik an der Regierung häufig der Fall ist. Und der Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte, die Länder würden den Preis für ihr Fehlverhalten zahlen und warf ihnen eben vor, wie Sie auch schon angesprochen haben, die olympische Plattform für politische Manipulation zu nutzen. Für ihn hat eben Sport nichts mit Politik zu tun. Jetzt wäre meine Frage, wie reagiert China denn weiter auf den Boykott bzw. auf die Kritik, die er zweifellos nicht abreißen würde?
Also ich glaube, ein Teil der Kritik lässt man einfach an sich vorbeilaufen, wohl wissend, dass wenn die Sportveranstaltungen losgehen, sich auch die Medien leider, jedenfalls in der bisherigen Erfahrung nach, vor allen Dingen auf die sportlichen Inhalte konzentrieren und die Menschenrechtslage dann eher ausklammern, zumindest meine Befürchtung. China wird sich genau angucken, welche Staaten jetzt immerhin diplomatisch boykottieren. Und da hängt die Reaktion Chinas auch sehr eben, wie am Anfang schon angesprochen, davon ab, wie viele Staaten tatsächlich diplomatisch boykottieren. Und wenn es eine große Koalition von Staaten wäre, was ich mir in diesem Moment leider nicht vorstellen, dann würde ich erwarten, dass die chinesische Regierung bei der Eröffnungsfeier einfach gar nicht die ausländischen Würdenträger zeigt, sondern das chinesische Staatsfernsehen sich vor allen Dingen auf die Darbietungen der Künstler und Künstlerinnen konzentriert. Wenn es bei einzelnen Ländern bleibt, wenn zum Beispiel ein kleines Land wie Litauen, das hat ja auch schon den Boykott angekündigt, China versucht, Litauen ökonomisch zu schaden, dadurch, dass Litauen sich auch in der Frage, wie man Taiwan umgehen soll, zunehmend offen zeigt. Das heißt, da wird in den nächsten Monaten noch viel passieren. Es ist jetzt ein bisschen schwer, die Reaktion der chinesischen Regierung auf einzelne Maßnahmen vorwegzunehmen oder so antizipieren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass gerade kleinere Staaten, die nicht im Verbund mit größeren Staaten boykottieren oder mit Staaten bünden, sondern sich alleine dafür zu entscheiden, aufgrund von ethischen Erwägungen, diesen diplomatischen Boykott mitzutragen, dass China die ökonomisch bestrafen wird. Da hat China leider bei vielen Staaten einen sehr großen Einfluss. Deswegen ist es umso bewundernswerter, wenn so ein kleines Land wie Litauen mit seiner Geschichte, Teil der Sowjetdiktatur zu sein, unabhängig zu werden Anfang der 1990er Jahre, umso bewundernswerter. Und diesem Beispiel von Litauen sollten auch Staaten wie Deutschland folgen, die deutlich weniger zu verlieren haben.